Herr Staatspräsident, Herr Altbundeskanzler, meine sehr verehrten Damen und Herren. Am Anfang des Jahres 1956 stand die Rede Chruschtschows vor den rund 1400 Delegierten des 20. Parteitags der KPdSU in Moskau. In der Nacht vom 24. auf den 25. Februar sprach er als erster Sekretär des ZK über Stalins Verbrechen. Dasselbe Jahr 1956 endete mit rauchenden Trümmern, vielen Toten und noch mehr verletzten Menschen in Budapest und anderen Orten Ungarns, aber ebenso in Port Said in Ägypten. Was in diesem einen Jahr geschah, war ein nationales und gleichzeitig ein weltgeschichtliches Ereignis. Verdeutlichen wir uns, was das heißt. Als Stalin am 5. März 1953 starb, war die schwere Krise seines Imperiums offenkundig. Industrie und Landwirtschaft stagnierten, der Lebensstandard der Bevölkerung bewegte sich auf einem sehr niedrigen Niveau. Der andauernde politische Terror vermochte nicht mehr die Arbeitsmoral zu heben. Er zerstörte gleichzeitig jegliche Eigeninitiative. Der neuen kollektiven Führung in Moskau war deshalb klar, dass umfassende ökonomische, aber durchaus auch politische Reformen nicht länger hinausgeschoben werden durften. Es war dann Chruschtschow, der in seiner Rede auf den 20. Parteitag Stalin alle Schuld an der unübersehbaren Misere zuschob und gleichzeitig einen umfassenden ideologischen und pragmatischen Neuanfang im Geiste Lenins proklamierte. Chruschtschows Vorstellung allerdings, diese Entstalinisierung durch Verordnungen von oben nach unten durchsetzen zu können, erwies sich schnell als illusorisch. Die Rede des ersten Sekretärs der KPdSU verunsicherte nämlich zutiefst die insbesondere in den osteuropäischen Satellitenstaaten bedingungslos von Stalins Weisungen abhängige Führungskräfte. Und sie gab auf der anderen Seite allen denjenigen Auftrieb, die sich nicht länger mit den bestehenden Verhältnissen abfinden wollten. Dabei griffen wirtschaftliche und politische Forderungen, die auf individuelle Freiheit sowie die Wiederherstellung der nationalen Identität zählten, ineinander. In Polen eskalierte die lange aufgestaute Unzufriedenheit in einem regelrechten Aufstand in Posen am 28. Juni 1956. Er kostete 74 Menschen das Leben und konnte nur durch den Einsatz des Militärs niedergeschlagen werden. In einer zuletzt dramatisch sich steigernden Auseinandersetzung wurde der Altkommunist Władysław Gomułka gegen den Willen Chruschtschows am 21. Oktober zum neuen Generalsekretär der Vereinigten Polnischen Arbeiterpartei gewählt. Es waren nicht zuletzt diese Vorgänge, die Chruschtschow bewogen haben, mit Polen ins Reine zu kommen, angesichts der Vorgänge, die in Ungarn deutlich sich abzeichneten. Hier in Ungarn verlief die Entwicklung, der Prozess, komplizierter und bald auch radikaler. Moskau hielt zunächst an dem ebenso brutalen wie wendigen Stalinisten Matthias Rákosi fest. Diese Politik trug dazu bei, die Herausbildung einer relativ geschlossenen nationalkommunistischen Führungsgruppe in Ungarn zu behindern, wie sie in Polen sich hatte durchsetzen können. Vielmehr verstärkte Uneinigkeit und Unsicherheit an der Spitze die Situation. Angesichts dieser Gegebenheiten konnten Intellektuelle, Schriftsteller und Studenten sich in Ungarn, speziell in Budapest, in einer bis dahin ungekannten und unvorstellbaren Weise in den Veranstaltungen des Petöfi-Kreises öffentlich über eine Vielzahl von Themen äußern, nicht zuletzt über die Probleme und Schwierigkeiten und Fehler des herrschenden Systems. Was allerdings als Ventil für die allgemeine Unzufriedenheit und Erbitterung gedacht war, entwickelte schnell eine eigene Dynamik, die sich nicht mehr politisch integrieren und bald überhaupt nicht mehr steuern ließ. Was diese Feststellung bedeutet, lässt sich an der großen Demonstration am 23. Oktober 1956 in Budapest veranschaulichen. Die Verunsicherung des Regimes zeigte sich auch darin, dass diese Demonstration zuerst verboten, dann doch genehmigt wurde. Aber ebenso kennzeichnend war, dass die Menschen, die nun zum Denkmal des nationalen Dichters und Freiheitskämpfers Sándor Petőfi strömten, sich einfach über die politischen Anordnungen hinwegsetzten. Auf dem Weg der Demonstranten zum ebenfalls an der Donau gelegenen Denkmal des polnischen Generals Józef Bem schlossen sich immer mehr Menschen diesem Zug an, nun vor allem auch Industriearbeiter, deren Schicht zum Teil zu Ende war. Sie alle wollten, deshalb zu dem Denkmal des polnischen Generals Bem, sie alle wollten, dass Ungarn dieselben politischen Zugeständnisse erhielt, wie sie die Sowjetunion soeben Polen eingeräumt hatte. Doch inzwischen gab es hier bereits weitergehende Forderungen. Verlangten die Demonstranten zunächst die Aufnahme des 1955 ausgeboteten Altkommunisten Imre Nagy in die Regierung, hieß es bald weiter Nagy an die Regierung, und bald forderten die Menschen freie Wahlen und sogar die Unabhängigkeit Ungarns. Vor dem Platz am Parlamentsgebäude in Budapest teilte sich die Menge, die einen rissen auf dem nahegelegenen Platz aufgerichtete riesige Stalin-Statue nieder, andere verlangten vom ebenfalls nicht weit entfernten Radiosender die Übermittlung der von einem Studentenrat formulierten politischen und kulturellen Forderungen. Als hier Sicherheitskräfte in die Menge schossen, wurde aus der bis dahin friedlichen Demonstration offene Rebellion. Dazu trug auch die Beschießung der Demonstranten auf dem Platz vor dem Parlament bei, die etwa 60 Menschen das Leben kostete. Es gelang den Aufständischen, sich Waffen zu verschaffen, Teile der Polizei und des Militärs schlossen sich ihnen an. Und einem Flächenbrand vergleichbar breitete sich die Erhebung nun im ganzen Land aus. Auch Ausschreitungen fehlten nicht, insbesondere gegen Mitglieder der verhassten Geheimpolizei. Aber, meine Damen und Herren, kennzeichnend für die ungarische Revolution waren solche Taten nicht. Ein wichtiges Charakteristikum der Volkserhebung bildeten vielmehr die jetzt überall entstehenden Räte und Komitees in den Städten, Verwaltungen und Betrieben, die zahlreichen Eingaben und Delegationen an die Adresse der Regierung. Alte und neue Parteien wurden gegründet. Die verschiedensten politischen Gruppierungen entwarfen mit, neben und durchaus gegeneinander die verschiedensten Programme und Konzepte. Sturzbächen gleich überfluteten Ideen, Gedanken, Projekte das Land. Längst gab es keine Partei oder auch nur eine repräsentative Gruppe mehr, mit denen Imre Nagy seit dem 24. Oktober Ministerpräsident einen auch nur halbwegs klaren politischen Kurs hätte steuern können. Jede Konzession, die er anbot, war im Augenblick ihrer Verkündigung bereits von den weitergehenden Forderungen der erregten Bevölkerung überholt. Es war wirklich, wie ein ungarischer Zeithistoriker es charakterisiert hat, eine chaotische Rebellion ohne Führung. Die überwältigende Mehrheit verlangte nun freie Wahlen, den Abzug der sowjetischen Truppen, den Austritt Ungarns aus dem Warschauer Pakt sowie die Neutralität des Landes. Nagy stellte sich schließlich an die Spitze dieser Forderungen am 1. November. Damit war sein Schicksal besiegelt. Die sowjetische Führung hatte lange gezögert, ob und wie sie eingreifen sollte. Ein Truppenaufmarsch am 24. Oktober wurde nach kleinen Scharmützeln mit den Aufständischen von Moskau rückgängig gemacht. Die ungarische Bevölkerung überschätzte weitgehend den Vorgang und feierte ihn als großen Sieg. Faktisch hatte sich zu diesem Zeitpunkt in Moskau die Gruppe derjenigen noch einmal durchgesetzt, die darauf hoffte, dass Nagy die Lage meistern könnte. Davon aber war seit dem 1. November nicht mehr die Rede. Folglich versicherte sich Chruschtschow der Unterstützung der anderen sozialistischen Staaten, sie alle, auch Jugoslawien und schließlich auch Polen, befürworteten ein militärisches Eingreifen. Am 4. November begann der blutige Kampf gegen die konterrevolutionären Elemente, wie Janosch Kadar formulierte. Er präsentierte sich am gleichen Tag unter dem Schutz der sowjetischen Panzer als Chef der neuen ungarischen revolutionären Arbeiter- und Bauernregierung. Chruschtschow wollte jetzt auch deshalb schnell und entschieden vorgehen, weil er einerseits Ausstrahlungen der ungarischen Erhebung innerhalb des sozialistischen Lagers fürchtete. Davon war ja kurz schon in einem Beitrag hier die Rede. Sehr viel bedrohlicher erschien ihm jedoch andererseits die Entwicklung im Nahen Osten. Dort hatte Israel am 29. Oktober Ägypten angegriffen und schnell die Sinai-Halbinsel erobert. Am 30. Oktober forderten Großbritannien und Frankreich ultimativ von Ägypten die Verstaatlichung des Suezkanals, die Nasser verfügt hatte, rückgängig zu machen. Bombardements und die Blockade der Kanalzone folgten. Am 5. November eroberten britische Truppen Port Said. Die Sowjetunion begriff diesen Angriff als gezielten Vorstoß der Westmächte, um ihre Machtposition im Nahen Osten zurückzugewinnen. Dass die USA mit den Unternehmen der ehemaligen Kolonialmächte nichts zu tun hatte, erschien Moskau zunächst völlig unglaubwürdig. Washington umgekehrt fürchtete die Ausweitung des Konflikts und die Etablierung der Sowjetunion in Ägypten und Syrien. Doch es ging beiden Hegemonialmächten noch um mehr. Sowohl die USA als auch die UdSSR sahen, dass die entscheidenden Auseinandersetzungen im Kalten Krieg sich nicht länger in Europa, sondern in den Ländern der Dritten Welt abspielen würden. Die Grenzen in Europa waren festgelegt, ja, betoniert. Anders sah es dagegen im Nahen Osten, in Afrika und Asien aus. Hier ließ sich der voranschreitende Prozess der Erosion der Kolonialherrschaft der Europäer hinterließ diese Erosion ein ideologisches und machtpolitisches Vakuum, das die USA ebenso wie die Sowjetunion in ihrem Sinn füllen wollten. Diese Dimension war beiden Supermächten eindeutig wichtiger als die Revolution in Ungarn. Chruschtschow hätte fraglos, auch ohne das Suez-Abenteuer, die Erhebung in Ungarn niedergeschlagen. Aber er nutzte die Vorgänge im Nahen Osten als willkommene Ablenkung. Washington dagegen verfing sich in den Netzen der eigenen Propaganda. Mochte die hier ausgesprochene klare Distanzierung vom Kolonialismus überzeugend wirken, erheblich weniger galt das von den Bemühungen, das politische Ausgreifen der USA durch betont versöhnliche und friedliche Äußerungen zu verhindern. Die jahrelange aggressive Rhetorik mitsamt den sogenannten verdeckten Aktionen des CIA hatten das in der sowjetischen Führung ohnehin vorhandene Gefühl der tiefgreifenden Bedrohung viel zu sehr gefestigt, als dass sie jetzt den friedfertigen Stellungnahmen der Amerikaner glaubten. Mit umgekehrten Vorzeichen galt dasselbe für die Menschen in Mittel- und Osteuropa und nun insbesondere in Ungarn. Nachdem die USA so lange laut und martialisch verkündet hatten, dass die Eindämmung des Kommunismus nicht genüge, dass es vielmehr geboten sei, ihn zurückzuwerfen, Rollback, und die Völker im Osten zu befreien, konnte und wollte man hier nicht glauben, dass die jetzt geübte Zurückhaltung ernst zu nehmen sei. Durch radiofreies Europa erhielt dieses Wunschdenken neue Nahrung, durchgängig neue Nahrung. Während die polnische Abteilung desselben Senders betont nüchtern informierte und immer wieder vor unbedachten Schritten warnte, neigte die ungarische Sektion des Senders Radiofreies Europa dazu, mit emotionalen Äußerungen Öl ins Feuer zu gießen. Am 4. November, also dem Tag des sowjetischen Angriffs, forderte der Sender die Menschen auf, Widerstand zu leisten, bis der Westen zu Hilfe komme. Ähnliche Parolen verbreiteten bis zuletzt sogenannte wilde ungarische Freiheitssender. Deshalb glaubten viele Ungarn bis zum bitteren Ende immer noch, dass der Westen und vor allem Amerika sie unmöglich im Stich lassen könnte. Am 6. November war die Erhebung in Budapest trotz verzweifelter Gegenwehr niedergekämpft. In einigen Orten wurde noch bis zum 8. November gekämpft. In den Wochen danach flammten mehrfach wilde Streiks in Ungarn auf. Das Regime griff brutal durch. Bis zum Jahre 1958 wurden etwa 22.000 Menschen verhaftet und verurteilt, davon mehr als 200 zum Tod. Wie viele bei den Kämpfen umkamen, lässt sich nicht exakt ermitteln. Man schätzt ihre Zahl auf mehrere Tausend, darunter Hunderte von sowjetischen Soldaten. Rund 200.000 Ungarn flohen in den Westen, nach Österreich und Westdeutschland, dann weiter nach Großbritannien und Frankreich oder in die USA. Hier und in weiten Teilen der westlichen Welt, aber auch in der Dritten Welt, kam es nach der Zerschlagung der ungarischen Volkserhebung zu spontanen Ausbrüchen des Zorns und der Empörung. In Paris und anderen Städten Frankreichs gab es Massendemonstrationen und Sympathiekundgebungen für Ungarn. Dasselbe Bild boten unter anderem, ich nenne nur einige Orte, London und New York, Berlin und Hamburg, New Delhi, Santiago de Chile oder Buenos Aires. Mindestens so gewichtig war, oder vielleicht noch gewichtiger, denke ich, dass Moskau jetzt sein Deutungsmonopol hinsichtlich des Sozialismus und des Verlaufs der Geschichte endgültig verlor. Eindeutig im Ostblock, aber auch im Westen. Wer fortan vom Sozialismus sprach, beeilte sich hinzuzufügen, dass er keineswegs den real existierenden Sozialismus im Osten meinte. In der ungarischen Nachkriegsgeschichte und vielleicht sogar in der Geschichte Ungarns im 20. Jahrhundert insgesamt kommt den Ereignissen des Jahres 1956 eine zentrale Bedeutung zu. Der in diesem Land bis heute unübersehbar anhaltende geistige und politische Kampf um die angemessene Interpretation dessen, was damals geschah, belegt diese Aussage. Davon soll jetzt aber nicht die Rede sein. Ich schließe stattdessen mit den Sätzen eines ungarischen Hochschullehrers, der am 2. Januar 1957, also nach der Niederschlagung und der einsetzenden Rache des Kader-Regimes, am 2. Januar 1957 an einen Freund im Westen schrieb, wenn er ihm erklären solle, was ihn und seine ungarischen Landsleute zu jener Erhebung bewogen habe, könne er nur sagen, ich zitiere, ein unaussprechlicher Drang nach Wahrheit ist in unserem Volk aufgebrochen, nach der Erfahrung, dass ein lügenhaftes Leben zwecklos und auf die Dauer unaushaltbar ist. Lieber sterben als in Lügen leben, das war die unausgesprochene Maxime der Handlungen. Und die Wahrheit macht frei, frei von Todesfurcht und frei von Menschenfurcht. Das ist der Sinn, der hinter den Ereignissen der letzten Monate steckt. Ich danke Ihnen.